Wie könnte der nächste Wahlkampf sich auch um feministische Themen drehen? Dafür müssten halt die Herren, die sich bewerben, endlich mal aus ihrer Bubble hinaus bewegen und verstehen, dass Deutschland nicht aus 40 Millionen männlichen Wählern besteht, sondern aus 82, 83 Millionen männlichen und weiblichen WählerInnen und alle dazwischen und außerhalb. Und sich einfach auch nicht nur auf diese 40 Millionen männlichen Wähler einschießen, sondern auch die anderen 42 Millionen nicht aus den Augen verlieren, weil es wichtige Wählerstimmen sind und Wählerinnenstimmen sind, die sie ganz sicher nicht verlieren wollen. Und das müssen, glaube ich, Frauen einfach in der Öffentlichkeit viel, viel mehr thematisieren, dass ihre Stimmen genauso wichtig sind und sie sich irgendwann verweigern werden und einfach aufhören werden, diese männlichen Kanzlerkandidaten zu wählen.
Das sagt Alexandra Zykunow. Ich bin Laura Freisberg und das ist die 89. Folge von Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um die Abgehängten. Das ist ja ein Begriff, den wir alle kennen. Diesmal schauen wir auf eine feministische Art und Weise auf die Personen, die von der Politik zu wenig in den Blick genommen werden.
Und Überraschung, wir definieren den Begriff neu und holen uns dazu Unterstützung von einer starken feministischen Stimme, die ihr gerade schon gehört habt.
Das ist Alexandra Zykunow. Ja, und Hand aufs Herz, Laura, wir wollen auch diese Woche im November, rund um den 6. November, wo die US-Wahlergebnisse gerade so in unsere Köpfe hineingerammt worden sind, Trump kommt zurück, dann ist die Ampel zerbrochen. Ja, und außerdem haben wir Herbst. Man hört es an meiner Stimme. Die klingt jetzt auch nicht so, als würde sie in der Sonne glänzen.
Nee, wir haben gerade entschieden, Herbst haben ist nicht nur eine Saison, sondern das ist auch eine Verfassung. Es herbstelt ganz krass und auch nicht auf die gute Weise.
Und weil es eben herbstelt und weil wir Herbst haben, können wir vor allem gut sein, indem wir zusammenhalten und uns gut tun. Und da machen wir doch gleich mal Werbung in eigener Sache. Vanessa stellt euch eine neue Veranstaltungsreihe von den Frauenstudien vor.
Bei den Frauenstudien haben wir ein neues Format, den feministischen Salon. Mit diesem Format möchten wir einen regelmäßigen Denkraum für feministisch Interessierte anbieten. Also einen Platz für Debatten, Ideen, Alternativen und Experimente. Den Auftakt machen wir am 28.11. im Glitch Bookstore. Den kennt ihr vielleicht noch unter dem Namen Lillemors, Deutschlands ersten Frauenbuchladen. Fabienne Immlinger wird uns ein wenig über ihr Engagement dort und im Kollektiv berichten. Ich, Vanessa, werde euch durch den Abend begleiten. Wenn auch du dabei sein möchtest, dann melde dich bitte bis zum 26.11. unter info@frauenstudien-moenchen.de an. Ich freue mich auf dich.
Ja, wir freuen uns auf euch, wenn ihr in die Bahrerstraße in der Maxvorstadt kommt, weil, also auch wenn die digitale Welt ganz viele tolle Möglichkeiten der Vernetzung bietet, sich in echt zu treffen, das kann ja auch was Stärkendes haben.
Und wenn ihr euch denkt, ha, diese Fabienne Immlinger und dieser Glitch Bookstore, das kommt mir doch bekannt vor. Ja, klar kommt's bekannt vor. Wir haben da nämlich eine Podcast-Episode gemacht. Bevor der Herbst so richtig Herbst wurde, sind wir zwei hineingegangen in den Laden. Den Link zu dieser Episode verlinken wir natürlich in den Shownotes. Jetzt kommt noch ein tiefer Seufzer und dann geht's los. Okay. Was hat uns der November gebracht?
Es ist halt eh schon so ein Monat, der so wenig Glamour hat und Glitzer und Sonnenschein und alles. Aber naja, ist das hier ist die Novemberfolge von Stadtlandkrise und der November ist halt auch einfach ziemlich heftig gestartet. Ein verurteilter Straftäter, Rassist und Frauenhasser gewinnt die Wahl in den USA und am gleichen Tag zerbricht die Regierungskoalition hier in Deutschland. Und auch wenn die manchen auf die Nerven gegangen ist, bedeutet das auch, dass viele Themen nicht durchgekommen sind. Darüber werden wir heute sprechen. Die Bundestagswahlen werden vorgezogen. Drei Herren haben ihre Kanzlerkandidatur verkündet. Eine Frau auch, allerdings für eine Partei, die in Teilen als rechtsextrem bezeichnet werden darf.
Und ich beschließe, dass wir über diese Frau und diese Partei heute einfach mal nicht reden.
Genau, und auch nicht über deren Themen, aber vielleicht schon über deren Art, was ja generell für die extreme Rechte gilt, Themen zu setzen und andere Parteien vor sich herzutreiben. Weil, wie ich gerade gesagt habe, das Bittere, finde ich, ist, dass viele politische Anliegen, die es gibt in diesem Land, von der jetzt zerbrochenen Koalition nicht mehr abschließend bearbeitet werden konnten. Ganz viele, die auch aus feministischer Sicht wichtig gewesen wären, zum Beispiel eine Überarbeitung oder besser noch Abschaffung des Paragraphen 218, der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland regelt, die ja immer noch eine Straftat sind, die unter bestimmten Umständen straffrei bleibt.
Ja, und da gab es ja tatsächlich auch eine Kommission, die im Auftrag der Bundesregierung dieses ganze Thema noch einmal genau betrachtet hat. Und diese Kommission ist ja zu dem Ergebnis gekommen, es muss eine Veränderung in unserer Gesetzeslage geben. Das soll straffrei werden. Es ist vollkommen aus der Zeit gefallen, dass das noch so, wie es jetzt ist, mit dem Paragraphen 218 geregelt ist. Aber das werden wir jetzt mit dieser Ampel wohl nicht mehr erleben, dass es umgesetzt wird.
Ja, und das Problem ist, dass es ja tatsächlich auch, wenn wir sagen, der Wahlkampf geht jetzt los, als Wahlkampfthema aufgegriffen wird, aber halt von dem Kandidaten der Union, der meint, er würde da irgendwie einen gesellschaftlichen Großkonflikt, so hat das, glaube ich, formuliert, entdecken.
Der Kandidat von der Union. Meine Erinnerung an diesen Kandidaten ist einfach, dass er nicht wollte, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist. Und das hängt an diesem Politiker für mich einfach sehr stark. Und er müsste sehr viel tun, dass ich glaube, dass er doch nicht so ist, wie er in meiner privaten Shitlist eingeordnet worden ist.
Naja, vor allem wird sich jetzt zeigen, ob da noch was Neues für die Shitlist dazukommt in dem Wahlkampf oder ob er sich von seiner möglicherweise existierenden sympathischen Seite zeigt.
Ich bin ja, das habe ich glaube ich hier auch öfter schon erzählt, immer noch großer Fan von Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken und der beschreibt ja diese rechtsextremen Parteien oder Organisationen, er nennt die dann immer die Nazis, ohne halt jetzt eine Partei daraus zu machen. Und er sagt, na, die machen es sich halt sehr einfach, weil die immer dagegen sind. Mhm. Und natürlich ist es total einfach, einfach dagegen zu sein. Also wir brauchen eine Lösung, wie wir mehr Gleichberechtigung in die Gehälter zum Beispiel bringen, ja, mhm. damit es keinen Gender Pay Gap mehr gibt. Mhm. Das ist aber sau anstrengend und deswegen kann man auch einfach dagegen sein. Mhm. Es ist viel leichter, einfach immer ich bin dagegen zu sagen. Da muss man natürlich auch nicht nachdenken. Aber das ist etwas, was total verbreitet ist. Und wenn ich immer dagegen bin, zerstöre ich natürlich auch die Bereitschaft von den anderen, die vielleicht Lust hätten, okay, hier ist ein Problem, was könnten wir denn machen? Wie könnten wir das denn anders betrachten? Oder wie könnten wir denn von einem anderen Blickwinkel drauf schauen? Das geht natürlich dann alles gar nicht, wenn ich es mit einem dagegen quasi im Keim ersticke. Mhm. Und das nervt mich.
Aber genau dieses Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachten, gibt's ja immer wieder. Und das hat ja auch bei Frauenstudien München, bei unserem Verein, eine gewisse Tradition, weil auch mit Frauen, auch aus der älteren Generation, zum Beispiel bei diesem Buch ABC des guten Lebens mitgeschrieben haben, wo viele Feministinnen zusammen Wörter neu definiert haben.
Absolut. Also das ABC des guten Lebens ist immer noch ein Evergreen. Aber es gibt auch neue Stimmen, die jetzt nicht aus dieser älteren Generation stammen. Jetzt müssen wir endlich über Alexandra Zykunow sprechen. Die hatten wir vor kurzem eingeladen nach München, gemeinsam mit dem Bayerischen Landesfrauenrat und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern. Haben wir eine ganz große, tolle Veranstaltung mit ihr auf die Beine gestellt. Sie hatte ihr Buch dabei, Was wollt ihr denn noch alles, wo es um die vielen, vielen Gender Gaps geht, den Gender Pay Gap, den Gender Pension Gap, den Gender Heckenhöhen Gap. Darum ging es doch auf der Lesung dann auch. Also, dass wirklich an allen Stellen in unserem Alltagsleben ein Unterschied gemacht wird. Richtet sich das an Frauen oder richtet sich das an Männer? Und Frauen haben da eigentlich immer den schlechteren Schnitt gemacht. Aber Laura, du hast auf Instagram ein Posting von Alexandra Zykunow gesehen, ja, was zum Thema die Abgehängten eine interessante Meinung zeigt.
Absolut. Sie macht nämlich genau das, was sozusagen die Frauen aus dem Umfeld ABC des guten Lebens auch machen. Sie nimmt einen Begriff, der eigentlich schon eine gewisse Definition hat. Also die Abgehängten, damit meint man ja oft, auch so klischeemäßig, Cis-Männer aus der Arbeiterklasse oder in Deutschland irgendwie Menschen aus dem Osten oder so, das seien die Abgehängten. Und sie nimmt eine andere Bevölkerungsgruppe in den Blick und zeigt sehr genau, warum diese Menschen, und da werden sich manche von euch vielleicht drin wiedererkennen, auch in gewisser Weise zu den Abgehängten gehören. Und weil sie ja eben vor kurzem für uns eine Lesung mit dir zusammen bestritten hat, Barbara, und weil sie eine sehr nette, engagierte Person ist, hat sie uns das Ganze nochmal ausführlicher in einer Sprachnachricht erklärt, wen sie damit alles meint.
Also, wer sind meiner Meinung nach die Abgehängten, die neuen sozusagen Abgehängten? Das sind im Schnitt etwa 14 Millionen Eltern von minderjährigen Kindern in Deutschland, die einfach zu sehr beschäftigt sind mit Care-Arbeit, mit dem Pflegen von Kindern, mit dem Kümmern um diese Kinder, die einfach so damit beschäftigt sind, dass sie eben keine Zeit haben, irgendwelche Petitionen zu starten, keine Zeit haben, Demonstrationen zu organisieren, groß irgendwie auf die Straße zu gehen und so weiter. Darunter sind einfach etwa 2 Millionen Eltern von Kita-Kindern und jede zweite Kita in Deutschland, da gab es Untersuchungen drüber, hat aktuell immer wieder Notbetreuung, das heißt, sie fällt aus, das heißt, Eltern müssen morgens ständig austarieren, wer bleibt zu Hause, wer bleibt beim Kind, wer muss arbeiten, Streitigkeiten und so weiter und so fort, Menschen, die dem Arbeitsmarkt, wenn man es wirtschaftlich betrachten will, nicht zur Verfügung stehen. Darunter sind Menschen, die warten seit 21 auf die versprochene Familienstartzeit, die hätte kommen sollen, die aber nicht kommt. Darunter sind viele Millionen Familien, die gewartet haben, die unter Armutsgrenze leben, auf die Kindergrundsicherung, die aber nicht kommt. Darunter sind viele Menschen, die darauf gehofft haben, dass das Elterngeld endlich mal angehoben wird und an die Inflation angepasst wird, weil das Elterngeld, und das wissen die allerwenigsten, die einzige Sozialleistung ist in Deutschland, die seit 2007, ja, nicht ein einziges Mal erhöht wurde und seit 2007 aber die Inflation um mehr als 40% gestiegen ist und der Mindestbetrag vom Elterngeld immer noch bei lächerlichen 300 Euro liegt. Also das sind einfach verschiedenste Problematiken, und wirklich einen abgehängten Status von Eltern, von Familien, von wirklich 14 Millionen Eltern in diesem Land, von 14 Millionen minderjährigen Kindern, die einfach nicht gesehen werden. Und hinzu kommt noch eine andere riesengroße Größe, die aber immer so dunkelziffermäßig immer so ein bisschen unter die Decke gekehrt wird, weil, naja, man will darüber so nicht sprechen. Man hofft, dass man nicht davon betroffen sein wird und irgendwie ist das alles nur so in theoretischen prekären Zuständen. Aber es geht um Gewalt gegen Frauen und es geht darum, dass das überhaupt nicht nur in prekären Familien passiert, sondern buchstäblich jede dritte Frau in ihrem Leben in Deutschland Gewalt in ihrer Beziehung erleben wird. Und wir aktuell in Deutschland immer noch 14.000 fehlende Frauenhausplätze haben und sich die Medienberichte mehren, dass mehr und mehr dieser Frauenhäuser mittlerweile pro Nacht für den Schutz der Frauen vor ihren schlagenden Partnern und für den Schutz der Kinder vor ihren schlagenden Vätern, dass die Frauenhausplätze mittlerweile Geld kosten und dass Frauen dort nicht unterkommen können, wenn sie nicht bis zu 150 Euro pro Nacht bezahlen können. Das heißt, im Grunde sind das Hotelpreise für viele Hunderttausende von Frauen jährlich und über ein Leben sind das einfach viele, viele Millionen, die von diesem Schutz Gebrauch machen müssen, aber nicht Gebrauch machen können, weil die Plätze entweder fehlen oder weil sie schlicht und ergreifend Geld kosten. Und all diese Dinge, auch diese Dinge, wurden versprochen im Koalitionsvertrag mit einem sogenannten Gewalthilfegesetz gelöst zu werden, was die Frauenhäuser einfach nachhaltig finanziert hätte. Aber auch dieses Gesetz kommt nicht. Und das sind einfach alles diese Dinge der wirklich neuen, in Anführungsstrichen alten, Abgehängten, über die die Politik aber einfach nicht spricht und die die Politik einfach 0,0 auf ihrer politischen Agenda hat.
Ja, puh, also da steckt einiges drin und es lassen sich ja leicht noch mehr Gruppen hinzufügen. Also all jene, die Angehörige pflegen oder jetzt vielleicht sogar zu Hause pflegen müssen, weil Seniorenheime schließen oder generell Menschen, die in pflegenden Berufen arbeiten, das ist ja auch seit Jahren bekannt, zu viel Druck, zu wenig Personal, zu schlechte Bezahlung. Das sind ja brennende Themen.
Du sagst es, aber das sind alles Berufe und Personen, ohne die unser Leben einfach nicht funktionieren würde. Also auf der Lesung von Alexandra Zykunow hatte ich sie ja auch auf den Roman von Mareike Fallwickel und Alle so still angesprochen. Das ist ja ein Roman der österreichischen Bestseller-Autorin, der ist dieses Jahr rausgekommen. Und da geht es eben darum, was passieren würde, wenn alle Frauen sich einfach nur noch auf den Boden legen und gar nichts mehr machen. Mhm. Und die Alexandra hat das gleich aufgenommen, hat sich dann an den Generalstreik in Island erinnert. Das war in den 70ern, wo einfach alle Frauen gestreikt haben. Also es ist gar nichts mehr passiert. Und natürlich die 70er auch nochmal eine andere Zeit als jetzt die 2020er. Das heißt, da ist dann ja die Verteilung von Care-Arbeit auch nochmal viel mehr auf den Schultern von Frauen gewesen oder in den Händen von Frauen gelegen. Und wenn die dann plötzlich alle das nicht mehr gemacht haben, ist wirklich einfach alles zusammengebrochen. Und wenn wir als Gesellschaft der Meinung sind, Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, Eltern oder das Personal von Kinderbetreuungseinrichtungen, von Kitas, Kindergärten, Horts, Tagesheimen und so weiter, oder Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, in Seniorenheimen arbeiten, wenn uns das alles eigentlich nicht so viel wert ist, dann hat unsere Gesellschaft einfach ein riesengroßes Problem. Und ich mag eine solche Gesellschaft nicht. Das kommt dann so on top. Ich finde es wahnsinnig schrecklich.
Ja. Die Alexandra Zykunow hat ja ihr Posting zum Thema die neuen alten Abgehängten, hat sie ja dezidiert an die drei Kanzlerkandidaten formuliert. Und ich hatte noch eine Frage an sie. Und zwar, wie könnte es denn klappen, dass sich der jetzt anstehende Wahlkampf in Zukunft auch um feministische Themen dreht?
Ehrlich gesagt, wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, wären wir schon alle einen Schritt weiter. Es ist einfach immer wieder dasselbe Problem. Wenn die Politik und die Entscheider, und ich gender jetzt absichtlich nicht, die Entscheider an den politischen Entscheidertischen vorwiegend immer noch in der Mehrzahl männlich heterosexuelle Cis-Männer sind, werden Lebenswelten, die nicht die männliche heterosexuelle Cis-Lebenswelt sind, hinten überfallen. Und jetzt könnte man sagen, wie kriegen wir denn all die anderen Lebenswelten, die außerhalb der männlichen heterosexuellen Cis-Welt vorkommen, wie kriegen wir die denn in die Politik und die auf die politische Agenda? Naja, indem wir Menschen hineinwählen in die Politik, in Parteispitzen, in Parteivorstände und auch in Kanzlerkandidaturenlisten, die eben nicht nur heterosexuelle Cis-Männer sind. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil Frauen ja schon in der Lokalpolitik sich kaum aufstellen lassen, sich viel zu wenig aufstellen lassen und da ja sozusagen die Grundsteine gelegt werden, damit diese Frauen dann die politische Karriereleiter hinaufklettern, um dann irgendwann in die Vorstände, in die Kreisvorstände, Landesvorstände, Parteienvorstände hineinzukommen. Müssen ja Frauen auf Lokalebene überhaupt in die Politik gehen. Und gleichzeitig sehen wir, dass sehr wenige Frauen lokal in die Politik gehen, eben weil sie wissen, dass sie es da nur falsch machen können. Eben weil sie wissen, dass sie dort zu jung, zu alt, zu nervig, zu laut, zu viel Raum einnehmend sind, zu vorlaut sind oder eben das Mauerblümchen und einfach im Grunde es immer nur falsch machen können. Und man aus Untersuchungen weiß, dass Frauen, die in der Politik sichtbar sind, in der Wirtschaft sichtbar sind, einfach Frauen, die es in Anführungsstrichen gewagt haben, sichtbar zu sein, mit so viel mehr Hass und Hetze und Fake News und Sexismen und doofen Sprüchen sozusagen konfrontiert werden als Männer, dass es ihnen ungemein schwerer gemacht wird, überhaupt reinzugehen in die Politik, geschweige denn da drin zu bleiben, und aufzusteigen. So dass man dann sagt, okay, wenn die Frauen freiwillig aufgrund der strukturellen Benachteiligung nicht in die Politik in dem Maße strömen, dass die Politik dann auch endlich mal weiblicher wird und weibliche Lebenswelten mitdenkt oder all die anderen Lebenswelten, die nicht die männliche, heterosexuelle, Cis-Lebenswelt sind, müssten es Quoten regeln und Quoten hinkriegen, dass wir genauso viele Männer wie Frauen auf sämtlichen Ebenen in der Politik haben. Aktuell sind das aber die wenigsten Parteien, die diese Quoten wirklich haben. Und die Parteien, die wahrscheinlich jetzt, wir werden sehen, den nächsten Bundeskanzler stellen werden, sich einfach mehrheitlich groß gegen diese Quoten wehren. Und das einfach wahnsinnig schwierig ist und dort für Frauen voranzukommen. Und oh Wunder, in diesen Vorständen auch sehr, sehr wenig Frauen vertreten sind. Und oh Wunder, dementsprechend auch keine einzige weibliche Kanzlerkandidatin einer demokratischen Partei, das will ich unterstreichen, einer demokratischen Partei sich hier zur Wahl stellt. Und das müssen, glaube ich, Frauen einfach in der Öffentlichkeit viel, viel mehr thematisieren, dass ihre Stimmen genauso wichtig sind und sie sich irgendwann verweigern werden und einfach aufhören werden, diese männlichen Kanzlerkandidaten zu wählen. Und vielleicht dann nur noch sagen, wir wählen nur noch eine weibliche. Aber wenn dann einmal eine weibliche von einer demokratischen Partei aufgestellt werden würde. Also es ist eine schwierige, schwierige Frage.
Alexandra hat keine Antwort auf diese Frage, wir auch nicht direkt. Aber was ich sozusagen feststelle, wir zwei, wir schaffen es noch, uns hier bei Frauenstudien zu engagieren. Wir schneiden uns das zeitlich auch irgendwo raus. Aber immerhin machen wir es noch. Ganz viele schaffen es einfach nicht. Da habe ich auch vollstes Verständnis dazu. Aber ich merke bei mir selber so ein Schwanken zwischen, ich habe Lust, mich total zurückzuziehen aus allem. Es ist mir alles zu viel. Und ich habe das Bedürfnis, irgendwie was stärker aktivistisch zu arbeiten, was zu machen, was auch mal jemandem wehtut, was auch mal unbequem ist. Weil bisher, wir machen Bildungsveranstaltungen für Frauen, Sternchen. Wir tun ja niemandem richtig weh. Wir piesacken ja niemanden, sondern es ist sozusagen, wir schaffen Räume für
einen sicheren, safen Austausch.
Aber im Moment sind das ja so harte politische Fragen, dass ich mir denke, eigentlich braucht es mehr Aktivismus sogar noch.
So ein bisschen wie zum Beispiel Mareike Fallwickel das in ihrem Buch beschreibt oder wie auch Alexandra Zyukunov in ihren Postings ist. Die ist da ja sehr, sehr deutlich und auch sehr, sehr streng. Ich habe, als sie darüber gesprochen hat, dass es Frauen in der Politik braucht, mir auch gedacht, der Bayerische Landesfrauenrat, mit dem hatten wir ja jetzt eben zu tun für diese Alexandra Zyukunov-Veranstaltung und ich kenne die auch, weil ich auch den einen oder anderen Podcast für die schon gemacht habe, die haben sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wir müssen Frauen unterstützen, in die Politik zu gehen, weil Demokratie braucht Frauen. Und im Rahmen dessen habe ich auch mit der Filmemacherin Doris Metz gesprochen, die den fantastischen Film Petra Kelly, Act Now, gemacht hat. Das ist eine Doku, die ist jetzt im September rausgekommen. Sie ist ganz lange bundesweit in den Kinos gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch läuft. Bestimmt findet man den Film auch irgendwo anders. Und Petra Kelly ist ja auch eine von denen gewesen, die unbequem war, die den Leuten auf die Nerven gefallen ist. Und ich kann den Film total empfehlen. Und eine Stelle ist mir nämlich jetzt gerade wieder eingefallen. Also Petra Kelly ist vor allem in den frühen 80ern, also als ich noch in der Grundschule war und du noch gar nirgendwo in der Schule warst, Laura, ist sie aktiv gewesen. Und da gab es dann irgendwann mal so eine Interviewsituation in einer Fernsehsendung, wo Petra Kelly gefragt wird, Frau Kelly, warum reden Sie eigentlich immer so schnell? Sie sind immer so atemlos, sie sind immer so, geht ja gar nicht schnell genug. Und sie antwortet, ja, natürlich muss ich schnell reden. Während wir hier reden und Interview machen und pipapo, brennt quasi die Welt. Uns läuft die Zeit davon. Wir sind angehalten, jetzt schnell ins Handeln zu kommen. Und diese Dringlichkeit, die Petra Kelly in den 80ern hatte, die verspüre ich jetzt auch wieder ganz stark. Es ist höchste Zeit, dass wir ins Handeln kommen und nicht ins Handeln von wegen, ich bin einfach nur dagegen oder ich resigniere, weil das machen ja doch die da oben und ich bin hier unten. Nee, sondern es geht schon auch um das Handeln von jedem Einzelnen und jeder Einzigen. Und da hast du recht, Laura. Wir sind schon ganz schön freundlich in dem, wie wir hier aktivistisch handeln.
Und da steckt vielleicht generell unsere Freundlichkeit mit drin. Wir sind ja eigentlich, wir wollen ja gerne gute Mädchen sein, um diese toxische Trope mal zu zitieren. Nein, also Freundlichkeit hat ja auch was für sich. Aber ich glaube, für viele Frauen, die sich ins öffentliche Leben wagen, sie wissen um die Gefahren, denen sie sich aussetzen. Als Autorin von zugespitzten feministischen Artikeln, wenn sie publizieren, wenn sie als Politikerinnen irgendwie versuchen, Karriere zu machen, ganz schnell geht's dann halt nicht mehr nur um die Sache, sondern werden sie als Person angegriffen. Das ist einfach so. Das hat sich nicht verbessert, sondern da kann man ja vielleicht sogar sagen, dass sich das verschlimmert hat. Übrigens auch eine Frage, die wir noch an Alexandra Zyukunov gestellt haben. Ob sie in den politischen Diskussionen, in der Art, wie diskutiert wird, eine Art Backlash beobachtet.
Diesen Backlash gibt es auf jeden Fall. neulich erst Abgeordnete aus den kleineren lokalen Parteigruppen, die dann plötzlich Tweets loslassen à la, wir müssen jetzt theoretisch indirekt das deutsche Frauenwahlrecht hinterfragen, das von Frauen vor 100 Jahren errungene, riesengigantische Frauenwahlrecht, das zu hinterfragen. Also auf diesen Gedanken muss man erstmal kommen. Und das sind einfach so Rhetoriken, die schwappen immer wieder auch nach Deutschland über. Wahrscheinlich waren sie hier auch schon die ganze Zeit vorhanden, nur ähnlich wie im rechten Spektrum quasi die Grenzen des Sagbaren immer wieder verschoben werden und plötzlich Unsagbares sagbar wird. Ähnlich trägt es sich auch zu, wenn es um feministische Themen geht, um frauenpolitische Themen geht, dass die Grenze des Unsagbaren sich da auch immer mehr ins Konservative, ins Rechte verschiebt und plötzlich Menschen das Gefühl haben, sie dürfen nicht nur irgendwo auf dem Stammtisch, schlimm genug, das irgendwie so äußern, oh, die Frauen, wir sollten ihnen das Wahlrecht wegnehmen, sondern sich berufen fühlen und sicher genug fühlen, das ins Internet zu stellen, das öffentlich unter ihrem Klarnamen ins Internet zu stellen und davon auszugehen, dass das schon okay sein wird und dass das bestimmt Erfolg bringen wird und dass es auf gar keinen Fall Repressalien bringen wird, so sicher sich zu fühlen, um das zu tun in einem Jahr 2024 als Lokalpolitiker, das sagt schon eine Menge darüber aus, wie rau der Wind wehen wird in diesem Wahlkampf, gerade Frauen gegenüber, gerade marginalisierten Menschen gegenüber. Und davor habe ich tatsächlich schon auch Angst. Und gleichzeitig müssen wir uns wappnen, weil es hilft ja nichts. Und uns dieser Angst stellen und nach dem Motto, jetzt erst recht, unsere Ärmel hochkrempeln, uns solidarisieren, uns zusammenschließen und gegen diesen Backlash ankämpfen.
Das, was Alexandra Zyknow da beschrieben hat, ist tatsächlich passiert. Ein Posting, was auch in diesem Es ist Herbst, November gekommen ist. Ich habe das auch in einer Situation gelesen, als ich auf einer Veranstaltung war und stand da mit einigen Aktivistinnen, unter anderem der Influencerin Anahita Esmail-Sadeh zusammen, die bekam dann plötzlich einen Hinweis von einer Freundin, dass ja ein Kölner CDU-Mitglied plötzlich auf der Plattform X geschrieben hatte, sollte es so sein, dass Frauenstimmen den politischen Heiratsschwindler Robert H. ins Kanzleramt hieven und damit Deutschland über die Klippe, muss über das Frauenwahlrecht inoffiziell über anti-emotionalen Demokratieunterricht offiziell nachgedacht werden. Und wir waren alle zuerst total sicher, das muss irgendwie ein Fake sein. Es kann nicht sein, dass das ein CDU-Politiker unter Klarnamen macht. Aber wie Alexandra das gerade beschrieben hat, das ist doch so passiert. Und das ist natürlich etwas, ja, das sitzt, dass das jetzt auch hier in Deutschland möglich ist, so etwas zu sagen, öffentlich.
Und das nicht als Satire zu meinen.
Nee.
Wie kommen wir da raus? Ich kann was zitieren. Das hat überhaupt nichts mit oder ganz indirekt nur mit Feminismus zu tun. Auch ein YouTuber, der sich darüber empört, dass die Cannabis-Legalisierung jetzt wieder zurückgenommen werden soll und der gesagt hat, ich lass mir doch von so ein paar alten Säcken meine Rechte nicht wegnehmen. Leute, bildet Banden, haltet zusammen, das lassen wir nicht zu. Und dann dachte ich mir so, ja genau, das übernehme ich mal für uns.
So machen wir es.
Und damit an dieses CDU-Mitglied aus Köln, ich lass mir doch von so alten Säcken wie dir nicht das Frauenwahlrecht wegnehmen. Geht's noch? Und die anderen Rechte auch nicht.
Genau, wir gründen eine Bande.
Yay.
Unterstützung vom Verein Frauenstudien München. Daher kommt nämlich auch dieser Podcast. Das ist etwas, was ihr gerne machen könnt. Wir nehmen gerne euer Geld. Wir nehmen auch gerne eure Ideen. Ihr findet uns im Internet frauenstudien-münchen.de.
Feedback zum Podcast, Kommentare, Themenwünsche immer gerne an podcast@frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns.
Auf Instagram findet ihr uns übrigens auch. Und ganz, ganz, ganz dicken Dank an Alexandra Zykunow, die mit ihren drei megamäßig tollen Sprachnachrichten die Begeisterung, die wir für sie dank ihrer Bücher und ihrer InfluencerInnenarbeit und ihrer ganzen Schreiberei noch einmal gesteigert hat.
Und einer ihrer Slogans ist ja, bleib wütend.
Wir bleiben wütend, aber wir haben noch einen Buchtipp für euch.
Der kommt diesmal aus der tollen Buchhandlung Buch und Bohne in München. Marianne Geier und ihre Mitarbeiterin Vero haben das Buch Die schönste Version von Ruth Maria Thomas ausgesucht.
Mein Name ist Vero von der Buchhandlung Buch und Bohne und wir möchten gerne den Roman Die schönste Version von Ruth Maria Thomas empfehlen. Ruth war vor kurzem für eine Lesung bei uns in der Buchhandlung und wir waren alle sehr begeistert von ihrem Roman. Ruth Maria Thomas ist 1993 geboren und in Cottbus aufgewachsen. Sie war als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe tätig und hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. 2022 war sie Finalistin beim Open Mic und sie hat Texte in verschiedenen Literaturmagazinen veröffentlicht, zum Beispiel in Das Gramm oder bei Sukultur. Die schönste Version ist ihr Debütroman, mit dem sie auf der diesjährigen Longlist des Deutschen Buchpreises stand und auch für den Aspekte Literaturpreis nominiert war. Die schönste Version ist die Geschichte von Jella und Yannick. Die erste große Liebe, die beiden scheinen das perfekte Paar zu sein, bis es irgendwann kippt. In einem Streit schlägt Yannick Jella und würgt sie. Jella geht daraufhin zur Polizei und erstattet Anzeige. Dann geht sie zurück zu ihrem Vater und fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Sie blickt zurück auf ihre Jugend, auf ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und es stellt sich die Frage, was das alles auch mit ihrer Beziehung zu Yannick zu tun hat. Der Roman erzählt auf drei Zeitebenen: Jellas Situation nach der Anzeige, die Zeit ihres Kennenlernens mit Yannick, ihre Beziehung zu Yannick und Jellas Jugend, das Aufwachsen als Mädchen in den Nullerjahren. In dem Roman stehen Fragen nach weiblicher Sozialisation im Mittelpunkt. Ausgangspunkt für diese Erzählung, für Jellas Reflexion über ihr Aufwachsen und ihre Jugend, ist die Erfahrung häuslicher Gewalt. Auch deswegen möchten wir gerade in diesem Monat nochmal dieses Buch empfehlen. Am 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und gerade sind auch aktuelle Daten vom BKA veröffentlicht worden, die zeigen, dass in Deutschland immer mehr Frauen von Gewalt betroffen sind. Das sind wirklich erdrückende Zahlen. Und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das uns alle angeht.
Und zwar nicht nur am 25. November, an dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das geht uns jeden Tag an.
Das Buch Die schönste Version von Ruth Maria Thomas ist übrigens im Rowohlt Verlag erschienen. Und ich packe es gleich mal auf meine Wunsch-Leseliste und dazu den Wunsch, wieder mehr zu lesen.
Das ist ein schöner Wunsch.